Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Bevor wir tiefer eintauchen, nur ein ganz kurzes Statement zur aktuellen Lage. Das, was draußen passiert, das ist der Wahnsinn. Es ist sehr, sehr schlimm. Wir sehen, dass sich immer mehr Menschen infizieren. Viele Menschen liegen im Krankenhaus, werden künstlich beatmet, sind wirklich sehr, sehr schlimm dran. Andere wiederum sind infiziert und haben keine Symptome. Was genau der Virus gerade mit uns macht, das kann man, glaube ich, noch gar nicht abschätzen. Fakt ist aber, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo es sehr, 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 sehr viel Veränderung gibt. Jetzt, im Hier und Jetzt, wir dürfen nicht mehr raus, wir dürfen vielleicht uns nicht mehr so bewegen, wie wir es gewohnt sind. Das ist für viele schlimm und andere wiederum sagen, Mensch, darin liegen doch auch Chancen. Und genau deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Themenschwerpunkt genauso weiterzufahren, gar nichts Neues zu kreieren, gar keinen Spezial-Themenschwerpunkt online zu stellen, sondern zu sagen, okay, Lernen zu lernen ist jetzt die Grundlage für das, was auf uns zukommt. Ich glaube ganz fest daran, dass sich unsere Gesellschaft massiv verändern wird durch diese Zeit. Und ich glaube, dass in diesem ganzen Wirrwarr, in dieser ganzen schrecklichen Zeit auch ganz viele positive Aspekte langfristig nachhaltig entstehen werden. Dazu wird es mehr von mir geben auf LinkedIn. Ich werde da öfter mal jetzt Position beziehen. Also wenn dich das interessiert, einfach mal ab und an bei LinkedIn schauen. Dort wird etwas kommen. Wir machen weiter mit dem Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Und unser heutiger Gast wurde quasi schon introduced, eingeführt letzte Woche von Harald Schirmer. Wenn du den Podcast, die Episode der letzten Woche gehört hast, dann weißt du, er hat ganz am Anfang darüber gesprochen, dass er sich mit einem Neugierforscher unterhalten hat, nämlich Dr. Karl Norden. Und als er das so gesagt hat und von dem so ein bisschen indirekt geschwärmt hat, da habe ich gedacht, Mensch, den kennst du doch, fragst ihn einfach mal. Und es hat geklappt, wir haben uns im virtuellen Raum getroffen, er in Wiesbaden, ich war in Berlin und dann haben wir miteinander geschnackt. Er ist Wirtschaftspsychologe, er ist Neugierforscher. Und wir haben darüber gesprochen, warum die Neugierde so wichtig ist, warum neugierige Menschen mehr Freude haben, erfolgreicher sind. Und wenn man ein bisschen weiterdenkt, vielleicht auch auf die heutige Zeit, auf das, was draußen passiert, vielleicht auch besser durch die heutige Zeit kommen. Präsentiert wird die heutige Episode wieder von Vodafone. Vodafone hat für Freiberufler, Selbstständige und kleine Unternehmen ein interessantes Angebot parat. Der Tarif Business Giga Cable Max ist ein Festnetzangebot zum dauerhaften Festpreis von 49,99 Euro. Dauerhaft heißt hier keine nachträglichen Kosten, keine Erhöhung nach einem bestimmten Aktionszeitraum, egal ob du Neukunde oder Bestandskunde bist, für alle gelten die gleichen Bedingungen. Es gibt also eine absolute Kostentransparenz. Daneben gilt ein maximales Speed-Versprechen. Man bekommt immer die maximale Geschwindigkeit, die vor Ort erhältlich ist, bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo das Thema Videokonferenzen doch arg zunimmt, wo generell immer mehr Trainings, Coachings digital stattfinden, da wird ein stabiler Zugang und die Geschwindigkeit im Netz immer wichtiger. Also wenn wir unsere Daten in die Cloud verlagern, dann benötigen wir ebenfalls eine Geschwindigkeit, die das Arbeiten noch als angenehm empfinden lässt. Also Geschwindigkeit wird damit ein Stück weit zur Normalität. Ich merke das jedes Mal, wenn ich meine Eltern in meiner Heimat Ostfriesland besuche. Ich habe zwar Internet, aber das ist nicht wirklich der Status quo. Das ist nicht wirklich die Normalität. Und bestimmte Arbeiten kann ich dort einfach nicht verrichten. Also ich könnte sie machen, aber ich würde die Arbeit dann nicht mehr als angenehm empfinden. Und das ist ein großer Unterschied. Von daher, Geschwindigkeit wird damit zum limitierenden Faktor. Neben der Stabilität, da für viele Freiberufler und Unternehmen der Zugang zum Internet existenziell ist, gibt Vodafone noch ein Serviceversprechen. Kein Tag ohne Internet. Wenn du dich für den Tarif interessierst, findest du alle Infos wie immer unter vodafone.de/maxspeed und überall da, wo es Vodafone gibt. Der Link ist in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch den Vodafone-Podcast Digitale Vorreiter und das Online-Magazin Business Cases. Los geht es jetzt mit Dr. Karl Norton und dem Thema Neugier. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Optimismus. Audio ab.
Warum ist die Neugier so wichtig?
Das ist eine tolle Frage. Und vor allen Dingen ist das eine Frage, mit der wir die nächsten 30 Minuten verbringen können. Das liegt daran, dass wir inzwischen so viel mehr wissen über die Neugier. Und auf den Punkt gebracht, wenn man es mal sich trauen würde, die Neugier ist deswegen wichtig, weil das der Grund ist, warum wir noch leben. Die Neugier ist seit ungefähr 800.000 Jahren der Antrieb, warum die Spezies Mensch sich immer weiterentwickelt hat. Die war nicht von Anfang an da, aber als sie kam, das war so in der Zeit, wo tatsächlich nachweislich auch der erste Fleischkonsum stärker wurde, wo es darum ging, dass in Gruppen gejagt wurde, wo das Beherrschen des Feuers eine Rolle spielte und wo auch dann der Kopf größer wurde, weil das Gehirn mehr Platz brauchte. Da kam dieser Mechanismus, Dinge zu erforschen, zu erkunden und so lange dran zu bleiben, bis man sie beherrscht in die Welt. Und der hat in der Folge eigentlich die Basis geliefert für das, was wir heute so ein bisschen lapidar Innovation nennen oder die Fähigkeit, neues Lernen zu wollen. Weil dass wir lernen müssen, ist vom Organismus so angelegt bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dass wir danach und auch währenddessen noch lernen wollen, ist eine Frage des Anreizes. Und den liefert die Neugier.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Neugier und Neugierde? Weil das liest man auch manchmal.
Es gibt einen linguistischen Unterschied, weil das Ableitungen sind aus der Historie der Wortentstehung. Aber es gibt keinen Verständnishintergrund, der sich da unterscheidet. Was eigentlich viel spannender ist, ist die Frage, warum heißt es im Englischen zum Beispiel Curiosity und im Deutschen Neugier? Weil Curiosity ist vom Ursprung des Sprachlichen her, hat das etwas mit Sorgfalt zu tun. Man sagte so, wenn etwas curiously wrought ist, dann ist das zum Beispiel mit sehr viel Sorgfalt gebogen, also ein Stück Eisen vielleicht an einem Eisengitter. Oder der Kurator in einem Museum kommt auch aus dem Wortstamm curious. Also ja. Sorge tragen für etwas. Und im Deutschen ist dieses Neu und Gier ein Wortspiel, das dem Begriff an sich schon irgendwie ein schlechtes Marketing verschafft. Weil stimmt. Neugier klingt immer so ein bisschen so nach, ja, das darf man nicht wissen. Und Curiosity klingt immer so ein bisschen nach, man trägt Sorge dafür, dass was Neues in die Welt kommt und dass man sich etwas einer neuen Information, einem neuen Erlebnis gegenüber öffnet. Und genau diesen Zwiespalt versuchen wir eigentlich in der Forschung, egal ob es jetzt im beruflichen Kontext, wenn es um das Lernen geht, aber auch im privaten, weil auch man kann auch neugierig auf bekannte Menschen wieder werden und das rettet Partnerschaften sozusagen. Dem versuchen wir uns zu widmen, also einem Rebranding der Neugier.
Ja, krass, weil das Englische wirkt ja dann auch also viel demütiger, also ist so viel bodenständiger und ja, stimmt, wenn ich so, ich erinnere mich zurück an meine Kindheit, da hörte man manchmal Sätze wie, sei nicht immer so neugierig.
Ja.
So, das war so immer wirklich tatsächlich negativ behaftet. Wenn wir jetzt über Neugierde oder Neugier sprechen, was ist das genau? Gibt es so Abstufungen oder Dimensionen? Kann man das irgendwie greifbar machen, damit wir alle wissen, worüber wir heute reden?
In der Tat gibt es ganz viele verschiedene Facetten von Neugier. Und die werden auch sehr unterschiedlich untersucht. Es gibt zum Beispiel die Neugier, die von Reizen ausgeht, die wir aufnehmen mit dem Auge. Die führt nachweislich zu einer anderen Verarbeitung und auch zu anderen Prozessen im Kopf. Und das Zweite, was eine große Rolle spielt, ist das, was wir so ein bisschen hochtrabend die epistemische Neugier nennen. Das ist unsere Lust am Lernen. Dann gibt es aber auch noch die sogenannte soziale Neugier. Das ist so das Interesse an der Umwelt, an anderen Menschen. So ein bisschen auch diese Tendenz, mal beim anderen am Schreibtisch zu gucken, was da so rumliegt. Und seine Nase in Dingen zu stecken, die einen nichts angehen und die dann da ausvergehen, zu vergessen. Und dann gibt es noch eine Neugier, die sich spaltet in ein lustvolles Erkunden und in ein frustrierendes Suchen sozusagen. Das nennt man die I-Type und die D-Type-Neugier. Also I-Type ist für Inquiry, also für für Lust getrieben und D-Type steht für Deprivation. Da entsteht also der Drang, etwas Neues entdecken zu wollen aus diesem Mangelgefühl, dass mir was fehlt. Das ist quasi wie so ein Puzzleteil für die Erkenntnis, dass uns die ganze Zeit abhanden kommt und wir sind die ganze Zeit danach am Suchen. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von Neugierverhalten als dieses Explorations- und freudegetriebene Suchverhalten, wenn man dringend mal was Neues erleben und kennenlernen möchte.
Und diese Arten wechseln sich dann ab? Also bei manchen vielleicht so, mal so, heute bin ich eher so neugierig, dann so?
Ja, man kann fast sagen, in der Psychologie so von allen Persönlichkeitsmerkmalen, und die Neugier bezeichnen wir wirklich als Persönlichkeitsmerkmal, weil sie doch relativ stabil ist, ist es normal verteilt. Das heißt, im Schnitt haben ein paar ganz viel, ein paar ganz wenig von Natur aus und so ein dicker Bauch wie so eine Glockenkurve, der hat so einigermaßen stark ausgeprägt, so mittelmäßig. Und das gilt generell über die Lebensspanne für das Verhalten. Die wechseln sich jetzt aber nicht ab, diese einzelnen Formen von Neugier, die hängen zum Teil auch nicht mal zusammen. Wenn man zum Beispiel diese Lust am Lernen nimmt, diese epistemische Neugier oder wie wir jetzt auch sagen, die berufliche Neugier, also die Lust an der Weiterbildung sozusagen, ja, die hängt zum Beispiel überhaupt nicht zusammen mit der sozialen Neugier, also mit dieser Schnüffelei. Das korreliert gar nicht. Man kann also nicht sagen, nur weil jemand mehr Interesse hat, ist er auch gleichzeitig neugieriger in anderen Kontexten. Und diese Frage, bin ich eher ein Mensch, der so eine Entdeckerfreude hat, oder bin ich eher ein Mensch, der durch diesen Frust aufgrund von mir fehlt diese Info und ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht dieses letzte Puzzle gelöst habe. Das ist eine persönliche Neigung, die sich natürlich auch aus der Sozialisation ergibt. Also wie bin ich groß geworden, was für ein Verhalten wurde mir nahegelegt, als ich ein junger Mensch war, wie bin ich durch die Schule gekommen und all das. Sowas kann das prägen. Und manchmal ist es auch eine Situation, die je nachdem eine von diesen beiden Formen von Neugier stärker in den Vordergrund spielt. Ein gutes Beispiel ist der Tatort. Am Tatort gibt es immer am Anfang die Leiche und am Ende den Mörder. Und was passiert im Kopf ist, natürlich will der zu Anfang wissen, wer ist der Mörder. Und wenn wir dem Gehirn am Anfang den Mörder zeigen würden, würde es abschalten. Und der dazugehörige Mensch wahrscheinlich auch. Weil dieses fehlende Stück Info, das uns dabei bleiben lässt, ist ja geliefert. Und das kann man sogar messen. Also man misst das, diesen Wissensmangel zum Beispiel, indem man Menschen in einen Hirnscanner legt und die Trivial Pursuit spielen lässt. Und dann müssen die so bei jeder Frage sagen, wie sicher die sich dieser Frage sind und wie genau sie die Antwort schon kennen. Und das ist dann wie so eine umgedrehte U-Kurve. Und am meisten Ausschlag in allen Zentren, die mit Neugier oder mit Informationsverarbeitung rund um neue Informationen und positive Emotionen zu tun haben, sind dann, wenn ich mir so zu 50% sicher bin, dass ich die richtige Antwort weiß, aber eben nicht ganz sicher. Das heißt also, diese Unsicherheit, die ist da ein ganz starker Antrieb dafür, dass Informationsverarbeitung im Sinne von Neugier, also dieses Wissenwollen, überhaupt anspringt. Der Cliffhanger bei Serien ist genau das Gleiche. Der Teasertext auf einem Buchrücken, alle haben eigentlich das gleiche Prinzip. Sie erzählen etwas, lassen aber ein großes Stück aus. Und das muss ich mir erkaufen mit Aufmerksamkeit und Erforschung. Und das ist sozusagen diese mangelgetriebene Informationssuche. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, es gibt ein Buch aus Brasilien, das wurde gedruckt mit Hilfe von Druckertinte, die nach 14 Tagen verschwand. Das heißt, wenn du das Ding nicht gelesen hast, nachdem du es gekauft hast, dann hat sie kein Buch mehr. Und das hat dazu geführt, dass Leute sehr viel stärker das lesen wollten, einfach aus dem Grund, es ist bald weg. Das machte es plötzlich interessanter. Und wir haben sogar auch schon in Unternehmen ganze Kampagnen auf genau diesen Mangel an Informationen aufgebaut. Eine ganz berühmte, die auch in dem Buch vorkommt, ist die blaue Banane. Die blaue Banane ist entstanden als eine kleine Kampagne. Das heißt, diese Banane tauchte auf als Plastikfrucht im Obstkorb, im Kühlschrank. Die war plötzlich das erste Blatt, was aus dem Kopierer rausrutschte. Und jeder fing an, sich zu fragen, wer dauernd diese ollen Bananen hier im Unternehmen verteilt. Aber es gab keine Auflösung. Und ja, dann nach 2 Wochen gab es Stufe 2 und da wurde eine Printkampagne gestartet. Und da tauchte diese Banane auch auf. Und die kann natürlich etwas, was keine interne Kommunikation mit Gesichtern von Kolleginnen und Kollegen kann, die kann frech sein und Leute herausfordern, so rhetorisch pieksen. Also nach dem Motto, kannst du noch was anderes als Akten einräumen? Und das letzte Plakat dieser blauen Banane war die Einladung zum Meeting in die Kantine des Unternehmens. Es wusste keiner, worum es ging. Und es hatte jeder nur immer diese blaue Banane gesehen. Und tatsächlich kam der Großteil der Menschen in dieser Kantine freiwillig zusammen, nur um endlich zu wissen, was es mit dieser ollen Banane auf sich hat. Und es war in der Tat ein ziemlich ernst gemeinter Relaunch des, wie man so schön sagt, betrieblichen Vorschlagswesens. Aber alleine sich so viel Mühe zu geben, um Menschen zu interessieren und zu faszinieren für das Unbekannte, hat dazu geführt, dass die Menschen in dem Unternehmen natürlich dieses Innovationsgeschäft oder das Vorschlagswesen mit ganz anderen Augen betrachtet haben. Denn das zweite Mal kannst du so eine Kampagne nicht machen, musst du auch nicht. Sie ist ja hier ein Mittel zum Zweck, aber sie hat perfekt funktioniert, weil das Gehirn immer die Lösung haben will, wenn es einen Reiz hat, der nicht sofort aus sich heraus verständlich ist. Und das hat quasi diese blaue Banane mit dem Tatort gemein.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch gerade daran erinnern, vor vielen Jahren, ich habe da noch in Hamburg gewohnt, das müsste jetzt tatsächlich 4, 5, 6, 7 Jahre her sein, da hatte Opel mal eine Kampagne, wo nicht klar war, wer jetzt diese Kampagne ausliefert und was soll das denn und so. Und da ging es ja darum, dass man quasi ewig lange Mythen, also jahrelang haben wir gedacht, Spinat hat so und so viel Eisen und jetzt kommt raus, das stimmt gar nicht. Ne? Mhm. Und dann am Ende kam raus, es war Opel. Und ich habe mich permanent gefragt, Mensch, wer hat denn jetzt diese Plakate, das ist so spannend und so, und ich wollte das unbedingt wissen. Dann gab es Gerüchte im Netz und man wusste das nicht und dann wusste man irgendwann die und die Kommunikationsagentur oder Werbeagentur, die hat das Ganze initiiert und die hat folgende Konzerne als Kunden und so. Also das geht ja in die gleiche Richtung. Ne? Also wenn wir angetriggert sind, dann geht's los.
Ja, und das ist ganz spannend, denn das gibt's immer mal wieder. Also es gab vor vielen Jahrzehnten von Apple eine solche Kampagne, wo die nur Bilder von berühmten Persönlichkeiten gezeigt haben. Also Mahatma Gandhi und Ähnlichem. Und dann waren plötzlich auch Bilder dabei, alles in schwarz-weiß, gleicher Stil, von einer Frau in so einer Fliegerbrille und einer Fliegerhaube. Die kannte natürlich keine Sau. Und deswegen fingen die Leute an nachzugucken, wer ist denn das? Und das war die Emilia Earhart, diese Flugpionierin. Und natürlich waren das alles Menschen, die für ihren Pioniergeist bekannt waren und damit sollte eigentlich diese Kampagne aufgeladen werden. Es gab eine etwas kuriosere Kampagne von Toyota, wo ein neues Auto nur mit Affen, die Toyota, glaube ich, gerufen haben, gelauncht wurde. Und dann gab es genau diese Opel-Kampagne und da zeigt sich eben auch, dass das Vehikel funktioniert, also Leute damit zu interessieren, dass es aber in diesem Falle mit der Verhaltensveränderung gar nicht so leicht war. Denn die Einschätzung von der Marke hat sich dadurch nur marginal verändert. Auch wenn die Kampagne sehr gelungen war.
Ja.
Und das ist das, was man nicht vergessen darf. Nur diesen einen Neugierimpuls zu setzen, verändert nicht das Denken der Menschen. Es führt sie eher leichter an etwas heran. Und das haben wir ja da mit der blauen Banane auch zeigen können. Dass es also ein Weg ist, eine Naturgegebenheit in der menschlichen Verarbeitung von Infos, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, auszunutzen, um den Weg zu öffnen für das Neue. Es ist aber nicht in sich selbst ausreichend. Da muss eben noch ein bisschen mehr passieren. Sonst bleibt die Neugier dann auf der Strecke wieder. Mhm.
Du hast eben gesagt, es gibt auch diese soziale Dimension. Also das ist vielleicht so eine Art Offenheit für die Ideen der anderen. Können wir da noch mal ein bisschen eintauchen? Was bedeutet das? Wie schafft man es da, neugieriger zu sein für das, was andere gerade in die Welt posaunen oder gerade an neuen Ideen hier auf den Schreibtisch legen?
Ja, genau. Also generell muss man sagen, wenn wir uns diese verschiedenen Facetten von Neugier angucken, so diese epistemische oder die perzeptive, also wo es rein um das Wahrnehmen des Neuen gibt, wenn jemand mit einer fünfbeinigen Katze auf den Arm vorbeikommt, dann gucken wir uns da natürlich auch hin. Und worüber wir jetzt sprechen, das ist die berufliche Neugier. Das heißt, die ist relativ klar greifbar und messbar, weil sie, wie wir sagen, domainspezifisch ist. Das heißt, es gilt nur für diesen Bereich, also Augen auf im Berufsleben und Lust am Lernen. Und die kommt tatsächlich daher, weil ein Automobilzulieferer aus dem Umfeld von Würzburg ganz praktisch gesagt hat, liebe Personaldiagnostiker, ihr könnt mir auf allen möglichen Wegen helfen, tolles Personal zu finden. Wir können die Big Five messen, das sind so die 5 großen Persönlichkeitsmerkmale. Wir können die Intelligenz messen, wir können eine Postkorbübung machen, all das ist super. Aber ich will Menschen, die mit offenen Augen durch meine Werkshallen laufen und Lust haben, sich weiterzubilden. Wie finden wir die? Und dieser Impuls aus der Praxis führte dazu, dass in der Forschung erstmal jemand kam und sagte, wie kann man das eigentlich messen? So, und jetzt fast forward, fast 8 Jahre später sind wir jetzt im Jahr 2020 und wir haben letztes Jahr das erste validierte Tool zur Messung von beruflicher Neugier vorgestellt. Wir haben es auch veröffentlicht. Wir haben das auch cross-kulturell gemacht. Also wir haben eine Stichprobe in den USA gehabt und eine in Deutschland, sodass das wirklich auch für diese Länder validiert ist, dieses Messtool. Und da konnten wir zeigen, dieser Faktor der beruflichen Neugier hat 4 Dimensionen. Und eine hast du gerade schon genannt und 2 haben wir indirekt schon angesprochen. Das erste, was wir angesprochen haben, war diese Entdeckerfreude. Also wirklich die Lust auf neue Informationen, das auf Menschen zugehen, das Fragen stellen. Und diese Rückseite dieser Informationsmedaille ist dieser Antrieb durch Wissenslücken, wo wir das Gefühl haben, wir müssen diese fehlende Info finden und deswegen nach neuer Information suchen. Und das Dritte, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist diese Offenheit für die Ideen anderer. Die ist natürlich besonders im beruflichen Kontext für Neugier wichtig, weil sie ein Prinzip des Kopfes aushebeln muss, das sonst sehr schnell wirkt. Der Kopf hat quasi so ein Operating System, das sagt, meine Idee ist super, deine Idee ist deine. Und darüber hinwegzukommen, braucht man etwas, das nennen wir kognitive Flexibilität. Das kann man sich im Alltag so vorstellen, wie beim Fernsehen den Fernsehkanal zu wechseln. Also zu switchen sozusagen von dem, was man jetzt macht, zu dem, was auch noch möglich ist. Und übertragen auf den Menschen und die Idee heißt das, einmal ganz kurz Abstand zu nehmen von der eigenen Idee und aus voller Überzeugung zu sagen, deine Idee kann genauso richtig, wenn nicht sogar besser sein. Und ich versuche mal rauszufinden, warum. Und das fällt im Kopf halt nicht ganz so einfach. Und deswegen ist das selten, obwohl alle Menschen das gerne hätten, weil es natürlich ein total sozialverträgliches Verhalten ist, wenn man dem anderen nicht gleich einen aufs Maul haut, nur weil der eine andere Idee hat. Und das hinzubekommen, das kann man wirklich trainieren, weil wir haben in dieser Erforschung der beruflichen Neugier so ein Training entwickelt, das jetzt auch als Online-Training gerade validiert wird, wo wir für diese Dimensionen Techniken entwickelt haben. Und es gibt so 2. Eine ist recht bekannt und scheint auch sehr trivial. Die nennt sich inzwischen Neudeutsch Plussing, also wie das Pluszeichen. Und sie ist vergleichbar mit etwas, was im Theatersport, also im Improvisationstheater sehr stark gemacht wird. Das nennt sich die Ja-und-Übung. Das heißt also, man nimmt einen Gedanken auf vom Gegenüber, bejaht ihn und baut dann darauf. Sozusagen, deine Idee ist super und hier ist nochmal meine dazu, vielleicht können wir die verbinden. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch oder beides plus. Und eine andere Technik, die wir mit sehr viel Freude immer anwenden, um Menschen das zu ermöglichen, ist eine Frage, eine ganz einfache Frage und die heißt, warum eigentlich nicht? Und die ist Teil von einem ganz kurzen 3-schrittigen Interventionsmechanismus. Und die erste ist, wenn du ein Problem hast oder eine Innovation oder eine neue Technik einführst oder was auch immer. Und die erste Frage ist immer, wie gehen wir generell damit um? Also was machen wir normalerweise, um dieses Problem zu lösen, um diese neue Technologie kennenzulernen? Und dann hast du so den Faulheitsmodus des Gehirns sozusagen. Also was mache ich typischerweise?
Alles wie immer.
So, und dann kommt diese zweite Frage ins Spiel und die heißt, was machen wir eigentlich niemals, um dieses Problem zu lösen, um eine neue Technologie einzuführen, um etwas Neues in die Welt zu setzen? Und da kommen natürlich sehr seltsame Antworten oder sehr kuriose Antworten. Und dann kommt aber die dritte und alles entscheidende Frage, was wäre daran eigentlich richtig? Oder dieses Warum eigentlich nicht, auch mal auf diese andere Art. Und so kann man diesen Faulheits- oder Sturheitsmodus des Gehirns mit Hilfe dieser 3 schlichten Fragestellungen kurz schließen und kommt wirklich zu völlig anderen Lösungen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du möchtest, aber ich kann mal ein praktisches Beispiel dazu
sehr gerne
nennen. Denn es gibt, es ist wirklich so auf der Innovationsebene von Produkten für die Konsumgüterindustrie nachweisbar. Und zwar gab es ja in den 90er Jahren Pepsi und die haben die Crystal Pepsi entwickelt. Das war eine durchsichtige Cola. Und die wurde nicht so richtig gut angenommen in der Marktforschung, die fiel durch. Die gibt es ja auch logischerweise nicht mehr. Und da hatte Pepsi ein echtes, ernsthaftes Innovationsproblem. Denen fehlte mit mal ein neues Produkt. Und da gab es einen Menschen, der bei Pepsi, der war im Rahmen der Innovationsteams da. Das gibt es auch als Interview, also es ist nicht erfundene Anekdote, sondern das kann man nachlesen. Und der sagte, warum verkaufen wir eigentlich nicht mal Wasser? Und Pepsi reagierte eben in diesem Sturheitsmodus, ne, und sagte so, das würden wir niemals tun. Ja, wir machen kein Wasser ohne Geschmack, sondern nur mit Geschmack und da kann uns keiner das Wasser reichen. So sieht das aus. Und der Typ ist aber dran geblieben. Man kann auch zeigen, Neugier hängt mit Gewissenhaftigkeit zusammen, also mit diesem Faktor, dass man wirklich dran bleibt, bis man es geschafft hat. Und dieser Mensch sagte, ne, lass uns das doch mal ausprobieren, das wäre doch total irre. Nicht, was wäre, wenn wir es wirklich mal machen würden und so. Und der blieb so lange dran, bis etwas passierte, das sich Aquafina nannte. Und wenn man das googelt, sieht man, das war viele Jahre lang das bestverkaufte Flaschenwasser in den USA. Und es gehörte Pepsi. Und die haben das nur gemacht, weil dieser Mensch so lange dran blieb, bis er seinen Prototypen hatte, bis er die überzeugt hatte davon, dass das Händlernetz ja schon längst da ist. Und das Ding muss ja auch nicht Pepsi heißen. Deswegen kann man doch trotzdem als Pepsi-Cola-Company damit Geld verdienen. Also haben die wirklich das genaue Gegenteil von dem gemacht, was die gewöhnlicherweise tun würden. Und dieser Mensch ist dran geblieben. Deswegen gibt es noch eine zweite Anekdote. Und die dreht sich um ein Unternehmen, das damals in den 90ern gerade in Amerika Fuß fasste. Und das war Starbucks. Und die Frage war, warum verkaufen wir eigentlich nicht ein Getränk, was noch schwärzer und noch koffeinhaltiger ist als Pepsi? Und dann wieder, ne, Sturheits-Faulheitsmodus würden wir niemals tun. Unser Geschäftsmodell geht den Bach runter. Das ist das Ende von Pepsi. Und die haben es aber doch gemacht. Und heutzutage gehören 50% jedes Frappuccinos Pepsi. Warum? Weil die sich gefragt haben, was würden wir niemals tun? Also was ist das Gegenteil von dem, was wir bisher gemacht haben? Und was wäre daran doch richtig? Und da sieht man, dass diese Offenheit für die Ideen anderer ist eine Frage der Technik. Und das ist das Skurrile, was wir in den Studien, die wir mit Menschen in Unternehmen gemacht haben, herausgefunden haben. Jeder glaubt ja immer, du musst zuerst den Mindset der Leute ändern. Du musst denen sagen, wie wichtig Neugier ist. Und dann legen die das Verhalten an den Tag. Und wir haben in den Studien, die gingen über 6 Monate, und wir haben da Leute von Porsche Consulting und Merck und vom Weizmann-Institut begleitet. Und wir haben denen Techniken beigebracht, die denen halfen, dieses Verhalten dieser einzelnen 4 Dimensionen auszuführen. Und das Resultat war nach 6 Monaten, dass sich der Mindset verändert hatte. Das heißt also, gib Leuten anderes Verhalten und die verändern ihr Denken. Du musst also nicht erst dir die Köpfe einrennen, damit die ihr Denken verändern, damit die sich anders verhalten. Du musst denen nur das neue Verhalten leicht machen, dann verändern die ihr Denken. Und das ist das, wo die Neugier extrem helfen kann. Und wirklich dieser Grundsatz wird plötzlich für das Anders-, Um- und Neudenken in Unternehmen.
Also kann man sagen, also man kann Mitarbeiter neugieriger machen und damit eine Organisation verändern.
Ja, also das ist immer so eine Sache. Also jeder ernsthafte Wissenschaftler, der dir darauf nur mit Ja antwortet, da musst du vorsichtig sein. Weil es gibt einfach. weil es gibt kein One Size Fits All, auch nicht für die Neugier. Menschen sind nun mal Unterschiede und es gibt eine ganze Psychologie, die untersucht nichts anderes als die Unterschiede zwischen Menschen. Und das haben wir auch festgestellt. Nicht nur sind wir unterschiedlich neugierig, sondern wir sprechen unterschiedlich stark auf solche Techniken an. Deswegen ist die große Frage: Geht es ums Individuum oder geht es ums Team? Denn was wir zeigen konnten, also wir hatten zum Beispiel ein Team von Merck, die waren arbeiten auch wirklich als Team an innovativen Lösungen. Und da hat natürlich jeder so seine eigenen Präferenzen mitgebracht. Aber die haben durch diese Techniken eine andere Teamdynamik entwickelt, so ein anderes Miteinander. Und das führte dazu, das waren Ingenieure, dass die eine Technik angewendet haben, die nennt sich das Intelligent Question Model, wo du nicht mit einer Frage anfängst, sondern mit einer provokativen Aussage. Also anstatt zu fragen, wie werden wir innovativer, stellst du die Aussage in den Raum, wir haben sowieso keine Zeit für Innovation. Und von dieser Aussage lässt du diese Menschen dann 50 Fragen entwickeln, die das hinterfragen. Und dann kamen die irgendwann dazu und sagten, irgendwann wird es philosophisch. So Frage 30 war schon ziemlich abgefahren. Da haben wir gefragt, was ist Zeit? Da haben sie aber festgestellt, wir verbinden mit dem Wort Zeit immer das Gleiche. Alle sitzen in einem Raum, futtern ein paar staubtrockene Kekse und müssen Ideen beisteuern. Das ist doch totaler Quatsch. Zeit kann ja auch individuell sein. Wir brauchen ja nur eine Technik, die uns hilft, die Ideen dann aufzuschreiben, wenn wir sie haben. Und so sind die, also haben die sich in ihrer Dynamik völlig verändert. Und was noch kurioser war, das waren gestandene Ingenieure, die machten High-Performance-LEDs. Die kamen mit mal als Team auf die Idee, lass uns mal die Curious Cake Challenge machen. Und das waren also 5 Männer und die haben sich gegenseitig zur Aufgabe gesetzt, jeder musste einen Kuchen backen und zwar mit Ingredienzien, die sie noch nie benutzt haben. Und dann sollte den jeder mitbringen und dann wurden die verköstigt und der innovativste Kuchen wurde gewählt und gekürt. Was auch passierte, war, dass die merkten, es ist so spielerisch und so leicht, etwas anders zu machen, dass die von da ab den Korridor runtergingen und plötzlich mit den Leuten im Nachbarbüro sprachen. Das heißt, dieses viel gefürchtete Silo-Denken hatte sich im Zuge dieser Dynamik, die sich entwickelte, aufgelöst. Und deswegen ist die Frage vielleicht gar nicht so sehr, wie kriege ich den Einzelnen neugieriger, sondern wie kann ich in einem Team diesen Funken der Neugier so entfachen, dass jeder sich darauf in seiner Art einlassen kann. Und wir haben dann ganz viele qualitative Feedbacks auch von diesem Weizmann-Institut gehabt. Das waren noch eine andere Truppe Leute, das waren nämlich keine Forscher, sondern das waren Sicherheitsbeauftragte, die dafür Sorge tragen mussten, dass die Forscher ihre eigenen Versuche überlebten. Weil das Weizmann-Institut macht so Grundlagenforschung. Zum Beispiel versuchen die Temperaturen und die Atmosphäre vom Mars zu simulieren, um dann bestimmte Versuchsanordnungen in einem solchen Labor herzustellen. Und die Sicherheitsbeauftragten haben da echt Probleme, die kreativ lösen müssen, weil die Forscher vergessen dauernd ihre Sicherheitsausrüstung anzulegen. Das heißt also, die hatten durchaus kreative Probleme. Und das waren aber alles eher eben sicherheitsbedachte Menschen. Und die vierte Dimension der Neugier, neben dieser Entdeckerfreude und diesem Antrieb durch Wissenslücken und dieser Offenheit für die Ideen anderer, die nennt sich Anspannungstoleranz. Das heißt, das ist die Fähigkeit, mit diesem Unsicheren, was aus dem Neuen, Komplexen, Ambivalenten entsteht, auch wirklich gut zurechtzukommen. Und die haben wir auch trainiert, auch mit denen. Und die wirkte bei denen jetzt am stärksten. Die meldeten zurück, die saßen mit mal zusammen und haben festgestellt, dass es viel spannender ist, zuzuhören als zu reden. Und die begannen mit mal ihre Sicherheitsmeetings damit, dass die Leute sich erzählten, wie es denen ging. Und das ist natürlich ein Effekt, den kann man nur erzielen in einer Gruppe und nicht im Individuum. Sich selbst erzählt man ja seltener, wie es einem geht.
Und man könnte Tagebuch schreiben.
Genau. Ja, das war auch. Deswegen ist so die Frage, die du gestellt hast, kann man den Einzelnen neugieriger machen? Das ist sehr gemischt, weil man müsste immer gucken, was fehlt dem Einzelnen, um ihn dann dazu zu bringen. Das geht auch, ist aber natürlich für ein Unternehmen sehr aufwendig. Und deswegen ist die viel entscheidendere Frage aus der Sicht der Organisation, wie kriege ich diesen Funken der Neugier in mein Team? Und das Interessante ist, jetzt gerade machen wir diesen Online-Piloten und da wurden wir nannten die Curiosity Activators, also die Neugier-Aktivatoren. Das waren nicht mal mehr die Teamführungskräfte, sondern das war jemand aus dem Team, der sich dazu bereit erklärt hat, um zu zeigen, dass dieses Prinzip der Neugierkultur auch unabhängig von der Hierarchie funktionieren kann. Woran es hängt, ist, dass man ganz klare, im Alltag sofort umsetzbare Techniken hat. Zweitens, dass man belegen kann, dass diese Techniken was bewirken. Also wir haben nur Techniken ausgewählt, wo es entweder Forschung zu gab oder wir selber Forschung gemacht haben, um zu belegen, also statistisch signifikant belegen zu können, nachher ist anders als vorher. Und das Dritte ist, dass man den Menschen über einen gewissen Zeitraum zur Verfügung steht, während sie das implementieren. Denn diese 6 Monate waren eigentlich der Faktor, wo die nachfragen konnten, wie mache ich das jetzt eigentlich und wo die auch zurückspielen konnten. Also das hat nicht geklappt, können wir das ändern und so weiter. Und diese 3 Bestandteile haben jetzt in diesen beiden Versuchen, die wir letztes und vorletztes Jahr gemacht haben, tatsächlich dazu geführt, dass diese Nadel der Neugier in Teams verbessert werden konnte.
krass. Also die Neugierde, ja, die Neugierde als Antrieb fürs Lernen, ohne das Gespräch mit Harald Schirmer, wäre ich da nicht drauf gekommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es dazu Forschung gibt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also danke nochmal an Harald, falls du diesen Podcast hörst.
ja, genau, schöne Grüße.
Ja, den Satz, verändere das Verhalten und dann verändert man das Denken. Also es ist auch gleichzeitig jetzt die Überschrift von dieser Episode, das ist schon gekauft. Kann ich trotzdem was für mich als Individuum tun? Also kann ich diesen Podcast hören und sagen, ich habe noch die Statistik im Auge, also es gibt diesen großen Kern, der ist so ein bisschen neugierig, einige sind extrem neugierig, einige gar nicht. Ich gehöre irgendwie mittendrin. Ich will aber zu den richtig Neugierigen gehören. Was kann ich da tun?
Ja, die Frage, also Neugier an sich hat ja kein, also hat ja keinen Wert an sich. Das, also Neugier an sich wäre ja, als wenn ich jetzt aus der Tür gehen würde und die Nadeln an meinem Tannenbaum zähle, der da draußen immer noch liegt, weil in Wiesbaden habe ich den Zeitpunkt verpasst, wo der abgeholt werden musste. Also das ist natürlich, also nicht sich, also das hat nicht immer gleich viel Wert, neugierig zu sein. Neugier hat in der Regel auch einen Fokuspunkt. Die wird durch etwas angestachelt, weil ich etwas wissen will oder weil ich Lust habe, was Neues rauszufinden. Und dann hat die auch so einen Fixpunkt, auf den die sich zubewegt. Und das ist das, was wir natürlich alle haben. Also da wird auch jeder sagen, ja klar habe ich das. Weil also der eine lernt mit 45 noch Motorrad fahren, ohne dass er in der Midlife-Crisis ist. Ich habe angefangen, Skateboard zu fahren, weil meine Tochter Rollschuh fuhr, einfach weil ich es mal ausprobieren wollte. Nicht unbedingt, weil ich ausprobieren wollte, wie cool das ist, hinzufallen, aber weil es einfach interessant war, zu wissen, wie ist denn das? Ich habe das als Kind nie gemacht. Und das hat jeder in seinem Leben. Wir verlieren das so ein bisschen, weil zum einen uns vielleicht die Zeit fehlt und zum anderen auch, du hast es eben einmal angesprochen, bestimmte gesellschaftliche Konventionen einem da so ein bisschen den Riegel vorschieben. Na, das macht man nicht oder das also hör mal, du als 50-Jähriger, was hast du denn für Probleme? Da wird einem das immer so ein bisschen abgesprochen, dass man sich auf alles einlassen darf, sondern nur noch auf altersgemäße Dinge. Und das andere ist, wir sind auch evolutionär eigentlich gar nicht so darauf gepolt, für immer neugierig zu sein. Neugier hat eine evolutionäre Rolle. Und die sieht man an Kindern. Deswegen darf man die kindliche Neugier mit der Erwachsene niemals verwechseln. Die kindliche Neugier ist ein überlebensnotwendiger Prozess, weil die treibt die dazu, die Welt zu verstehen, also die Regeln zu extrahieren. Das ist beim Kleinkind, das in die Tomate matscht und zwar noch nicht verbalisieren kann, oh, das ist aber glitschig, sondern die das merkt und die das bei der zweiten Tomate und der dritten und der vierten auch merkt und nach 100 Tomaten hat das Gehirn die Regel extrahiert, matschig, wenn sie zerquetscht. Und das kriege ich nur raus durch Experimentieren. Das braucht aber logischerweise ein fortgeschrittenes Gehirn nicht mehr. Das hat die meisten Regeln aus der Welt extrahiert, in der es lebt. Und deswegen gerät das auch so ein bisschen von der Notwendigkeit ins Hintertreffen. Nun sind wir aber eine Gesellschaft, die das lange, gesunde, erfüllte Leben propagiert. Und da zeigen sich nachweislich Unterschiede. Man kann zeigen, es gibt so eine Langzeituntersuchung aus den 80er Jahren von Kollegen aus den USA, die zeigt die Menschen zwischen 60 und 86 Jahren, die zu Beginn dieser 5-Jahres-Studie neugieriger waren, haben auch signifikant häufiger den Endpunkt der Studie erlebt. Weil Neugier tatsächlich dazu führt, dass wir länger leben. Es hat damit zu tun, dass wir natürlich mehr interagieren mit der Umwelt.
Ja.
So, und da stellt sich jetzt die Frage, also wenn wir jetzt sozusagen in diese Phase des Lebens einmal eintauchen, die ist ja meistens so ein bisschen auch mit dem Wechsel vom Berufsleben in ein reines Privatleben verbunden. Da kann man Menschen tatsächlich nachweislich helfen, dass die Lust am Neuen wieder zu entdecken. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, außerhalb von diesem Podcast. Was allerdings im Beruflichen immer wieder eine große Rolle spielt, ist, dass man glaubt, in vielen Unternehmen, also auch in vielen Organisationen, wo wir dann auftauchen, Leute alle 2 Jahre auf eine neue Position zu setzen, ist gut, weil dann lernen die mehr. Und in Wirklichkeit ist das eine riesen Wissensvernichtung. Weil das Wissen, was diese Menschen sich in diesen 2-3 Jahren auf dieser Position angeeignet haben, können die an niemanden weitergeben. Das geht mit denen wieder verloren. Der nächste fängt quasi wieder bei Null an, auf der gleichen Position. Und manche schlaue Unternehmen führen inzwischen so diese Kaffeeklatschzirkel wieder ein. Selbst das Max-Planck-Institut unter dem Gerd Gigerenzer, jemand, der ja sehr bekannt geworden ist durch die Forschung mit und am Menschen, Die haben Austauschmöglichkeiten, wo die sich ganz ungezwungen über ihre Erlebnisse austauschen können und so einen Informationszugewinn für alle haben. Die Amerikaner machen es wieder ein bisschen incentivierter. Google hat in den Headquarters die Möglichkeit, dass du dein Lieblingsthema deinen Kollegen vorstellen kannst in so einer Lunch-Session. Und wenn du das besonders cool gemacht hast und den anderen wirklich Wissen präsentiert hast, dass die als Zuwachs des eigenen Könnens erlebten, dann kriegst du einen kleinen Award. Und weil es halt Silicon Valley ist, kriegen die eben keine Torte oder eine goldene Rolex, sondern ein Hoodie, wo dann draufsteht irgendwie Google Super Wissenstransformer. Mhm. Und es gibt also so Mechanismen von spielerisch bis hin zu ernst in Organisationen, dieses informelle Lernen voranzutreiben. Und der zweite Aspekt, der eine große Rolle spielt bei diesem Lernen, ist tatsächlich die Didaktik. Wir machen gerade mit Merck für das Suchen und Finden der neugierigen Auszubildenden das erste Mal etwas, was bisher, glaube ich, kein Unternehmen wirklich gemacht hat, die Neugier tatsächlich zu screenen, bevor du jemanden in die Ausbildung nimmst, als Teil des Assessments, also des Einstellungsprozesses. Denn es stellt sich heraus, dass zum Beispiel Laboranten, die aus der Schule kommen, die haben in der Schule etwas gelernt, nämlich Effizienz. Wissen tanken bis zur Klausur, danach brauche ich das nicht mehr.
Genau.
Das haben wir denen so beigebracht. Und dann kommen die in unsere Firmen und wir schimpfen darüber, dass die das so machen. Und ich unterrichte ja auch an einer Hochschule und da machen wir eigentlich zu großen Teilen auch nichts anderes. Wir ballern die zu, die müssen Dinge lernen, die schreiben eine Klausur und danach entlassen wir die ins Berufsleben. Und was wir jetzt neben diesem Assessment im Sinne eines Befragungstools machen, ist, wir stellen auch die Didaktik der Ausbildung auf den Prüfstand. Weil wie kannst du von jemandem verlangen, dass er selbstbestimmt anfängt zu lernen, wenn die Lernprozesse, die du anbietest, alles andere als selbstbestimmt sind? Und ein schönes Beispiel gab es von einem Mittelständler aus Köln, den ich mal begleitet habe. Der sagte, ja, das ist schon richtig, die Leute müssen sich weiterentwickeln können. Aber die dürfen nur Dinge wählen für die Weiterentwicklung, die auch einen Sinn für die Firma ergeben. Und das ist das Gegenteil von der Befeuerung von Neugierverhalten. Mhm. Und ein Gegenbeispiel kommt dann in diesem Fall fast unglücklicherweise mal wieder aus den USA, aus Kalifornien. Da war das so, dass eine junge Frau sich auch für ein Weiterbildungsprogramm gemeldet hat und die wollte aber fotografieren lernen. Und sie arbeitete aber in einem IT-Unternehmen. Und da wäre jetzt, wenn diese Rationale von dem Mittelständler aus Köln richtig wäre, würde man sagen, Fotografie bringt der IT gar nichts. Lern präsentieren Englisch oder Koreanisch. Und die haben das aber zugelassen. Und was passierte? Diese Frau hat es also gemacht, den Grundkurs mit der Unterstützung durch die Firma. Das hat die so fasziniert, die hat das dann im Privatleben sich noch weitergebildet. Und die ist jetzt die Fotografin dieses Unternehmens. Das heißt, das Unternehmen spart bei jeder Veranstaltung, bei jedem Foto, das gemacht wird, die Kosten für den externen Fotografen.
Und man hat eine Mitarbeiterin, die wahrscheinlich nicht wegen einem anderen IT-Job kündigen wird, weil sie sagt, hier kann ich meinem Hobby nachgehen. Ja, es sind vielleicht nur 5% der Arbeitszeit, aber das ist ja der Hammer. Also auch Mitarbeiterbindung und so weiter.
Also ich meine, dass man darf nie vergessen, dass man sich da in die Tiefen des Anekdotischen verliert. Ne? Also es ist jetzt ein Fall. Klar. Aber es ist, eine Anekdote ist immer ganz gut da, um eine wissenschaftliche Erkenntnis oder eine statistische Belegbarkeit so ein bisschen zum Leben zu erwecken.
Ja.
Und das ist das, was wir wiederum feststellen können. Wir nennen das dann nicht fotografieren lernen, sondern Job Satisfaction, also wirklich die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und das Innovationsverhalten, also nicht nur das Haben von Ideen, sondern auch das Umsetzen von Ideen. Und eine der grundlegenden Fragen, die wir in unseren Studien gemacht haben, ist, kann diese berufliche Neugier zum Beispiel Innovationsverhalten und dieses sich wohlfühlen am Arbeitsplatz und Sinnstiftung erleben und sowas besser vorhersagen als andere Konstrukte, die im Moment so der heiße Scheiß sind. Also zum Beispiel Achtsamkeit wird überall sehr gepriesen, ist auch ein wichtiger Aspekt des psychologischen Wohlbefindens. Und tatsächlich aber kann eine Stärkung der beruflichen Neugier signifikant höhere Innovationsverhaltenszahlen und Zufriedenheitszahlen im beruflichen Kontext erzeugen als ein Training in Achtsamkeit. Also das heißt, es gibt sehr starke belegbare Aspekte dafür, dass dieses Verhalten, was wir mit Neugier umschreiben, auch überindividuell, also außerhalb der Einzelpersonen-Anekdote, positive Auswirkungen hat auf die Leistungsfähigkeit und auch die Leistungsbereitschaft und den Wohlfühlaspekt von Arbeit.
Und das ist doch das Schöne, weil gerade bei einem Wort wie Neugier denke ich mir und wahrscheinlich auch viele andere da draußen, ja, wie soll man das denn messen und wie kann man denn und so weiter und so fort. Das hast du hiermit jetzt quasi vorweggenommen. Es ist alles nachzulesen. Es ist nicht einfach Hokuspokus, sondern es gilt, das individuell anzupassen, individuell erlebbar zu machen, zu spüren auch und dann vielleicht auch in den nackten Zahlen irgendwann zu sehen. Ich glaube, wir sind alle ein Stück schlauer geworden. Ich hoffe, neugieriger, die Welt anders zu sehen, anders zu betrachten. Und ja, Karl, vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen.
Ich danke dir.
Das war das Gespräch mit Dr. Karl Norton. Ich hoffe, wir haben die Neugierde in dir wecken können. Du bist jetzt neugierig. Ich habe nochmal gegoogelt, Neugierde und Neugier. Das ist quasi das Gleiche. Das sagt zumindest der Duden. Von daher werde ich einfach bei meiner bevorzugten Variante bleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Sei in Gedanken bei denen, die jeden Tag darum kämpfen, dass unser System am Laufen bleibt, die jeden Tag an der Kasse sitzen, die Patienten versorgen, die das Wohlbefinden aller über ihr eigenes Wohlbefinden stellen. In diesem Sinne, alles Gute, bis hoffentlich nächste Woche. Ciao, ciao.